On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Wir gehen in die Woche des Super Bowls. Zudem gibt es ein deutsches Double Triple in Seefeld zu feiern in der nordischen Kombi und ein Megatrade in der NBA sorgt für gewaltige Aufmerksamkeit. Das alles und noch viel mehr in Folge 262 von On the Pitch, der Sportpodcast an diesem Montagmorgen und damit einen wunderbaren Wochenstart auch an David. Servus.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ich habe mein Hessen-Wochenende gut absolviert. Samstag in Willingen, Sonntag bei der Eintracht. Kann also wieder losgehen mit dem klassischen Montag, dem sportlichen Wochenrückblick. Wir blicken im ersten Take zurück auf die Handball-Weltmeisterschaft. Wir sprechen kurz über Tennis und natürlich auch über Football. Das sollte allerdings relativ schnell gehen, denn danach widmen wir uns natürlich dem Wintersport. Wir sprechen über das Nordic Combined Triple. Du hast es angesprochen, aus deutscher Sicht sehr erfolgreich. Über Skispringen in Willingen, aus deutscher Sicht nicht ganz so erfolgreich. Dann gibt es aus dem Ski Alpin tatsächlich nur wenige Wettbewerbe zu berichten. Und ansonsten, Langlauf und sonst Biathlonpause, Eiskanalpause. Es ist einigermaßen übersichtlich im Wintersport heute. Dennoch werden wir natürlich ausgiebig darauf schauen. Außerdem Radsport, Snooker, Darts, Eishockey, Basketball natürlich mit dem Megatrade und hinten raus Fußball. Und da wirklich alles von 18er-Konferenz letzte Woche bis DFB-Pokal-Vorschau nächste Woche. Da ist also jede Menge drin. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit einer Überraschung, die eigentlich keine Überraschung ist. Die Handball-Weltmeisterschaft ist zu Ende gegangen. Die nächste übrigens in Deutschland 2027. Mal gucken, ob Dänemark da dann auch wieder zuschlagen kann. Jetzt am Wochenende waren sie erfolgreich. Der vierte Titel in Folge.
Ja, ganz genau. Also Dänemark hat hier erneut untermauert, dass sie einfach das Nonplusultra dieses Jahr, mindestens dieses Jahrzehnts sind. Und wenig überraschend kam auch der Spieler, der MVP des Turniers aus Dänemark mit Matthias Gidsell. Und auf der anderen Seite eben im Finale erneut gegen die Kroaten. Und da ist es ja tatsächlich so, dass ein gewisser Domagoj Duvnjak auch sein großes, also ich glaube sein fünftes Finale ist es, was er jetzt erneut verliert. Ja. Und das zeigt natürlich auch nochmal die Freude der einen Nation bedeuten eben auch die Schmerzen einer anderen. Das ist in dem Fall, sind in dem Fall die Kroaten. Es war wieder ein großartiges Turnier und die Dänen sind, glaube ich, wenig überraschend am Ende der Titelträger.
Ja, das war eine total coole Szene. Natürlich der Vorsprung der Dänen am Ende so groß, dass sie sogar noch zulassen können, dass der kroatische Torwart da sein letztes Länderspieltor wirft. Im Spiel um Platz 3 hat sich dann ganz knapp Frankreich gegen die Überraschungsmannschaft aus Portugal durchgesetzt. Das schlägt sich auch im All-Star-Team nieder, denn es ist ein Franzose als Linksaußen mit Nahi drin. Aber drei Portugiesen in der All-Star-Team-Übersicht auf Rückraummitte. Am Kreis und auch noch als bester junger Spieler wurde Francisco Costa ausgezeichnet und Portugal ist natürlich wirklich die Überraschung dieser Handball-WM. Ja, das Aus der deutschen Mannschaft war natürlich auch schwach, aber weiß ich nicht, ob das ein Trost sein kann, dass die Portugiesen natürlich so der Emporkömmling dieses Jahr waren. Nichtsdestotrotz hat man sich in Handball-Deutschland, glaube ich, doch zumindest einen Sieg mehr erhofft.
Genau, irgendwie stand es ja auch fest, dass das Ziel war, glaube ich, eindeutig das Halbfinale. Das hat man natürlich verpasst und man war der Favorit gegen die Portugiesen. Dass sich dann aber so eine packende Partie auch entwickelt, die dann wirklich bis in die letzten Sekunden unfassbar spannend ist und sogar in die Verlängerung geht. Das hätte, glaube ich, niemand gedacht und am Ende zum Glück für die Portugiesen. Ich weiß nicht, was nimmst du aus diesem Turnierverlauf mit? Ich glaube, man ist ja relativ solide gestartet, wurde dann aber ja auch von den Dänen relativ früh auch schon, da wurden die Grenzen schon aufgezeigt, was der Unterschied zwischen einem absoluten Top-Team ist und einem Contender wie Deutschland ist eben wahrscheinlich ist aktuell. Dass man mit dem Titel nichts zu tun haben wird, ich finde, das hat man relativ vorzeitig auch dennoch schon erkannt.
Genau, also klar steht auf dem Papier, meine Güte, muss man erstmal warm werden heute Morgen, die eine Niederlage gegen Dänemark, aber trotzdem waren die Spiele ansonsten ja nicht großartig überzeugend. Knapper Sieg gegen die Schweiz, gegen Italien, Tunesien, Tschechien, am Anfang Polen, die Siege sehen einigermaßen deutlich aus, waren es aber eigentlich größtenteils nur in der zweiten Hälfte. Also da kann man gerne auch in den ersten 30 Minuten mal ein bisschen mehr Handball spielen. dann kommt das beim nächsten Mal auf jeden Fall auch wieder leistungsmäßig so zurück, dass man einen Halbfinaleinzug dann auch hinkriegt, was wir uns natürlich alle wünschen. Und jetzt freuen wir uns aber, glaube ich, erstmal, so halte ich das, weil ich auch tatsächlich mehr Tennis als Handball geguckt habe mit den Australian Open, die ja parallel liefen, freue ich mich erstmal auf die zu Ende gehende Handballsaison und dann freue ich mich natürlich auf das nächste Großevent. Die Großevents generell finden ja leider alle gefühlt in Europa statt. Die nächste EM in Skandinavien, die WM 2027, wie gesagt, in Deutschland. Dafür die EM startet jetzt im März dann auch die Qualifikation. Da geht es für das deutsche Team zweimal gegen Österreich, im Mai dann gegen die Schweiz und die Türkei. Aber Benny, wir haben natürlich auch noch nordhessische Meisterschaftsambitionen, denn am Samstag beginnt die Handball-Bundesliga wieder. Melsungen startet gegen Göppingen und möchte natürlich die 4-Punkte-Vorsprung gegen die Berliner halten und ja, vielleicht sogar den Meistertitel in Nordhessen entgegengehen. Das wäre natürlich die Geschichte des Jahres.
Ja, die Saison läuft schon fast zu romantisch, um wahr zu sein. Aber ja, da werden wir natürlich in der kommenden Woche nochmal drauf blicken. Es gibt aber auch aus dem Kreise der Nationalmannschaften auch noch eine spezielle Meldung, über die wir, glaube ich, noch kurz reden müssen. Es geht nämlich um Bob Hanning. Also selbst diejenigen, die ihn nicht so richtig zuordnen können, kennen sicherlich das ein oder andere Bild von ihm mit speziellen Anzügen und Klamotten, die er rund um Handballspiele trägt. Es sieht oft sehr extravagant aus. Ich meine, er war ja mal der Vizepräsident des DHB und der kriegt jetzt tatsächlich sein erstes Nationaltraineramt. Er wird nämlich Trainer der italienischen Nationalmannschaft. Ich glaube, im März geht es dann auch schon, du hast ja schon gesagt, Quali für die EM. Da beginnt dann auch seine Mission. Und ja, hat auf jeden Fall in der Sportwelt aufhorchen lassen mit dieser Meldung, weil, na gut, er ist eigentlich kein Trainer.
Ja, genau. Also er hat in einem Dein-Interview gesagt, so eine kleine Nationalmannschaft, so ein Emporkommling, das wird ihn irgendwie noch reizen. Jetzt ist es Italien geworden. Im Rahmen der Weltmeisterschaft wurde er jetzt auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Ich bin gespannt, wie das dann ergebnistechnisch bei ihm aussieht. Wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute für die neue Aufgabe. Und dann kommen wir zur nächsten Sportart und wir sprechen im Tennis über gar nicht mal so viel, weil tatsächlich nach den Australian Open erstmal ein wenig Pause ist. Natürlich wurde trotzdem Tennis gespielt, unter anderem in Linz, in Montpellier. In der vergangenen Woche schon der Davis Cup läuft an, da ist das deutsche Team ohne Zverev und Struff in die zweite Runde gekommen. Aber wir haben zumindest den Wortstamm mal genommen und danach in Google gesucht, beziehungsweise uns wurde zugespielt an eine News aus der Tischtennis-Bundesliga. Und was es damit auf sich hat, was Zugbrücken damit zu tun haben, das kann uns Benny jetzt verraten.
Ja, denn ein Elfjähriger hat tatsächlich sein Debüt in der Tischtennis-Bundesliga gegeben, nämlich beim Tabellenletzten TTC Zugbrücke Grenzau. Die hatten nämlich große Verletzungsprobleme und mussten einen Spieler als Nachrücker nominieren. Das war dann eben Marlon Börner, der logischerweise mit 11 Jahren noch in die Schule geht und dann am Nachmittagabend tatsächlich mit 11 Jahren in der Tischtennis-Bundesliga debütieren durfte. Da auch direkt gegen den Führenden aus der Bundesliga Ochsenhausen und da gegen keinen geringeren als den Olympia-Vierten aus Brasilien, Hugo Calderano. Er verlor dann 4-11, 2-11, 3-11, aber ich glaube, die Erfahrung, die wird ihm niemand mehr nehmen, wurde da ins kalte Wasser geworfen und Timo Boll hatte ja auch einen frühen Start in der Tischtennis-Bundesliga, das gehört zur Wahrheit dazu, aber der debütierte mit 14, wenn ich es richtig gelesen habe. Das heißt, nochmal 3 Jahre jünger, den Rekord nochmal nach unten gesetzt und ja, wir haben eben ja schon ein bisschen gescherzt über die Namen der Vereine in der Tischtennis-Bundesliga, aber ja, trotzdem eine sensationelle Geschichte und so kann, glaube ich, eine Karriere beginnen.
Ja, also das ist zum einen eine kuriose Geschichte und auf der anderen Seite gibt es wunderbare Webartikel, könnt ihr gerne mal googeln, falls ihr das noch nie gemacht habt, mit kuriosen Vereinsnamen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, wo dann irgendwie noch mit Chemiewerken und Zugbrücken und sonstigen Geschichten Empor ist auch mal so ein beliebtes Ding. Energie natürlich sowieso, also da wird immer ganz hantiert und wenn die Ortsnamen dann noch kurios dazu sind, das kann schon wirklich spektakulär werden. Also falls ihr euch da mal so ein bisschen belustigen wollt, tut das gerne. Oder falls ihr daherkommt, berichtet doch mal von euren Best-of-Vereinsnamen, die es im deutschen Vereins Kosmos so gibt, das wäre auf jeden Fall mal ganz interessant zu hören. Genau, das DTB-Team im Tennis hatten wir angesprochen. Gucken wir mal auch da, wie es weitergeht. Und die großen Turniere stehen ja dann auch an im März, Indian Wells etc. pp. Wir werden hier natürlich drüber sprechen und gucken jetzt dann allerdings erstmal auf unseren verschobenen Schlafrhythmus. Denn in der Nacht auf nächste Woche Montag werden wir, glaube ich, nicht so viel Schlaf bekommen. Eagles gegen Chiefs, der Super Bowl in New Orleans steht bevor. 0.30 Uhr ist Kickoff. Und ehrlicherweise, mein Bauch sagt mir, dass 70% der Welt glauben, dass Mahomes zum dritten Mal den Titel holt hintereinander. Aber ja, vielleicht sagen die anderen 30% dann, die Eagles drehen es um und vermiesen den Traum.
Ja, wir haben ja schon darüber berichtet, es ist das Finale, was wir von vor zwei Jahren schon kennen, wo ja am Ende ja die Chiefs siegreich waren. Und dafür gehen die Eagles aber ja, und da haben wir auch schon drüber berichtet, mit einem richtigen Hammer als Championship-Game in diesen Super Bowl. Wie gesagt, 55-23 konnten sie ja dieses Duell gewinnen und gegen die Commanders, glaube ich. Ne? Was auch nochmal zeigt, also mit dieser Offensive ist nicht zu scherzen, und Patrick Mahomes hin oder her, das wird schon eine Herausforderung. Und ja, man wünscht sich natürlich vor allem ein packendes Match und kein deutliches Match. Und wenn das nur halb so spektakulär wird, wie diese Halbfinals, wir sagen jetzt einfach mal Halbfinals, dann können wir uns da, glaube ich, auf einen richtigen Kracher freuen. Ich glaube, es wird kein Selbstläufer für die Chiefs, aber ja, ich glaube, da wartet wieder eine spektakuläre Nacht auf uns.
Das auf jeden Fall. Wir freuen uns drauf. Natürlich ist schon die ganze Woche jetzt High Life in New Orleans. Da werdet ihr natürlich auf den Social-Media-Kanälen von The Zone, von RTL, von der NFL selber sicherlich auf Trab gehalten. Also die ganze Tailgating-Geschichte und die ganzen Events, die da in der Woche vorher stattfinden, die gehören ja auch zum Tamtam dazu. Und dann freuen wir uns auf ein hoffentlich spannendes Spiel. Das muss sich auch lohnen, wenn man schon die ganze Nacht dann durchmacht. In der Nacht auf Montag. So, und wenn ihr wissen wollt, wer in der Halftime-Show auftretet, hört euch die Folge von letzter Woche an, haben wir die Frage nämlich auch geklärt. So, und wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung und melden uns dann wieder mit Dingen, in denen wir uns noch besser auskennen als mit der NFL. Nordische Kombination und Skispringen. Sag mal, des einen Freud ist des anderen Leid. Mehr dazu gleich.
Sie war ein Tennis-Wunderkind. Mit 13 erstmals auf der Profitour. Mit 16 schon Olympiasiegerin. Doch mit 18? Verloren, verhaftet, am Tiefpunkt. Jennifer Capriati, ihr Aufstieg war atemberaubend, ihr Absturz umso tiefer. War es der gnadenlose Druck? Das System, das sie ins Rampenlicht drängte, oder hätte ihr Schicksal verhindert werden können? Tatort Sport, Jennifer Capriati, vom Goldrausch zum Drogenskandal. Hört rein, überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder in diesem Take mit dem nordischen Skisport. Wir klammern Langlauf aus, das kommt erstmal später, jetzt nordische Kombination und Skispringen. Und Benni, ich weiß gar nicht, wie man da einsteigen soll, vielleicht mit der Aussage, dass man gerade nicht gerne in der Haut von Horst Hüttl, dem Verantwortlichen für nordischen Skisport im DSV, stecken will, denn ich glaube, der kann sich emotional nach diesem Wochenende nicht so ganz entscheiden, was es nun sein soll. Große Freude über den Triumph, über den doppelten Triumph in Seefeld in der nordischen Kombination, vielleicht ein bisschen Freude, dass der Weltcup in Willingen totales Wetterglück und super organisiert war, aber eben auch die Betrübung, dass es im Skispringen nicht so ganz rund läuft. Über diese beiden Themen werden wir jetzt sprechen.
Ja, womit fangen wir denn an? Ist die Frage.
Noko, würde ich sagen.
Wir fangen mit dem Erfolgreichen an, hätte ich auch gesagt. Ja, erstmal müssen wir, glaube ich, darüber reden, dass wenn wir auf die nordische Kombi schauen, schauen wir darauf immer zwiespältig. Wir schauen darauf sehr positiv, weil die Saison bisher überraschend positiv bei Männern sowie Damen läuft. Und wir schauen negativ und mit einem weinenden Auge darauf, weil wir nicht wissen, was aus unserer Sportart wird. Aber das, was wir in dieser Woche erlebt haben, war doch sensationell. Ich meine, zwei Double-Triple, wie wir es eben so schön angesprochen haben. Bei den Damen besonders erfreulich, weil Nathalie Armbruster tatsächlich ihre ersten beiden Weltcup-Siege einfahren konnte. In Folge sogar in Seefeld. Das war ein echter Hammer. Konnte da Quandal und Kasai zweimal hinter sich lassen. Allein das reicht eigentlich schon als Meldung diese Woche aus, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine total tolle Nachricht. Die meisten von euch werden euch fragen, okay, ihr habt jetzt schon so oft über die gesprochen, aber ja, es ist tatsächlich ihr erster Weltcup-Sieg und der zweite kam direkt hinten dran. Am ersten Tag muss man dazu sagen, dass Ida Marie Horgen, die dominierende Norwegerin, beim Skispringen disqualifiziert worden ist. Aber Nathalie Ambrust hat das dann an beiden Tagen hervorragend rausgelaufen. Am Ende tatsächlich, und das ist ja am Sonntag dann immer so, wird so gestartet, dass man am Ende das Triple-Ergebnis gleich mit dem Rennergebnis zusammen hat und da hat sie fast 1,5 Minuten Vorsprung vor Gyda Westvold Hansen. Also hat sie das auch nicht irgendwie, sondern auch sehr, sehr dominant gewonnen. Jenny Novak wird insgesamt siebte, Cindy Harsch belegt Platz 10 und für Nathalie Ambruster sind es eben ja die ersten Erfolge und natürlich super einfach auch Schlagzeilen, glaube ich. Du hast es angesprochen, für den Überlebenskampf dieser Sportart, so bitter das ja auch ist, darüber sprechen zu müssen. Freut mich das total. Am Freitag übrigens auch schon auf dem Podest gewesen mit Platz 3 hinter Hagen und Westvold Hansen. Und auf der anderen Seite hat sich Seefeld auch mal wieder von der besten Seite präsentiert. Ja. Habe ja letzten Monat da schon mal ein bisschen geschnuppert. Und ich dachte mir, ja, das kann wieder ganz nett werden dieses Jahr. Irgendwann muss man da auch mal zur Loco vorbeifahren.
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist ja grundsätzlich eine wunderbare Gegend. Aber ja, wenn du dann noch so hochklassigen Sport und dann noch solche deutschen Ergebnisse feiern kannst, dann ist das natürlich doppelt toll. Und na gut, die deutschen Ergebnisse gehen ja erfolgreich weiter, auch bei den Herren. Denn wie gesagt, Double, Triple, weil Vincent Geiger, der tatsächlich sich den Sieg des Triples in Seefeld bei den Herren sichern konnte, den letzten Tag für sich entscheiden vor Rieber und Oftebro und konnte auch an den anderen beiden Tagen jeweils aufs Podest, einmal auf Rang 3 und, das erste Mal war es am Ende in Rang 7, aber es reicht am Ende für den Sieg. Aber irgendwie waren diese Wettbewerbe den Männern ja schon überschattet von der Geschichte rund um Jarl Magnus Rieber, David. Also, um da ganz kurz drauf zu blicken, bei ihm wurde ja die Krankheit Morbus Crohn diagnostiziert. Das ist eine chronische Entzündungserkrankung, mit der er eben sein restliches Leben tatsächlich verbringen muss. Und hat dadurch dann im Laufe dieser Woche ja seine Karriere verkündet zu beenden. Nach bisher 76 Weltcupsiegen, 5 Gesamtweltcupsiegen, 8 WM-Titeln. Da kam jetzt noch ein Weltcupsieg am Wochenende darauf. Und ja, das war vielleicht auch eine romantische Geschichte, dass nach dieser Story und nach dieser Pressekonferenz mit Tränen direkt auch ein Weltcupsieg folgte, oder?
Ich will lieber jetzt zurücktreten, wenn ich in der Spitze bin und mich auf meine Gesundheit konzentrieren und das Leben mit meiner Familie genießen. Ich fühle mich im Moment wie ein Gefangener und es macht mir keinen Spaß mehr. Spielt darauf an, dass eben er auch sagt, dass er seit September nur 3 Wochen mit seiner Familie verbracht hat. Klar, die WM ist in Trondheim, das hilft dann so ein bisschen, aber für die nächsten Jahre will er sich und seiner Familie das eben nicht aufbürden und so sind es die letzten Wochen, die wir mit Jan Magnus Rieber haben. Ist ganz schön, glaube ich, für ihn, dass er dann in einem Monat mit der Heimweltmeisterschaft dann auch so gut wie abtreten kann. Und insgesamt ist es natürlich dann auch für das norwegische Wintersport Team insgesamt schon krass. Johannes Tinius Bø hört auf, Talje Bø hört auf, Magnus Rieber hört auf und dann reiht man sich natürlich so ein in, keine Ahnung, Björgen, Björndalen, vielleicht auch andere Leute, die jetzt wieder zurückgekommen sind, wie Therese Johaug. Also das sind schon echt große Namen, die da jetzt auf einmal abtreten. Wir können die Entscheidung natürlich nachvollziehen. Gut, da haben wir auch gar nicht drüber zu urteilen. Wir wünschen ihm auf jeden Fall erstmal, dass es gut zu Ende geht. Wir werden es ja hier auch begleiten. Und was die Ergebnisse angeht, du hast es angesprochen, Vincent Geiger ist da erfolgreich gewesen beim Triple. Auch da herzliche Gratulation. Und das war ganz anders als bei den Damen, weil am Ende trennen die ersten drei und die ersten drei trennen 0,4 Sekunden.
Unfassbar.
Und die ersten vier trennen nicht mal 2 Sekunden. Geiger, Rieber, Oftebro und Herola da ganz vorne mit dabei. Und das war ein furioser Zielsprint. Das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Thorsten Püschel vom MDR haben wie selten so laut schreien gehört bei dem Zielsprint. Das hatte fast schon Olympia-Vibes, also wirklich großartig. Und Julian Schmid belegt noch Platz 6, das soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, mit Manuel Feist sogar noch ein dritter Deutscher in den Top 10. David Mach, Johannes Rützek, alle direkt dahinter. Wendelin Tannheimer auch noch in den Top 15. Also es war ein tolles Wochenende für die nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer. Und wir können uns auf jeden Fall schon mal auf die WM freuen. Das steht an. Und was auch noch gut ist in der nordischen Kombination, weil keine Selbstverständlichkeit, bereits dieses Wochenende geht es weiter in Otepää.
So ist es, direkt an 2 aufeinanderfolgenden Wochenenden. Das heißt, im besten Fall können da insbesondere Geiger und Armbruster natürlich dran anschließen. Das wäre eine coole Geschichte. Und genau, ich würde sagen, wir gehen direkt ins Skispringen, oder? Um den Kontrast auch direkt nochmal deutlicher zu machen von dem, was da jetzt geschehen ist. Wie gesagt, wir gehen nach Willingen. Du warst ja selbst vor Ort. Vielleicht kannst du erstmal über ein paar Eindrücke von dir reden. Wie hast du denn, am Samstag warst du ja vor Ort, den Samstag in Willingen erlebt?
Genau, also fangen wir vorne an. Ich habe mir natürlich auch am Freitagabend das Mixteam angeschaut, dachte, boah, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da war ich nicht vor Ort, aber das war, glaube ich, ein ganz besinnlicher Start ins Wochenende. Zumindest was die Stimmung angeht, hat man schon geahnt, okay, das mit dieser Hängebrücke da oben drüber, schon geil, da habe ich mich drauf gefreut, das dann auch in Real Life zu sehen. Vor 2 Jahren, als ich das letzte Mal da war, hingen so die beiden Trageseile von dieser Brücke schon da, aber man konnte noch nicht ahnen, wie geil das wirklich aussieht, mit den ganzen Scheinwerfern noch oben drauf und gerade wenn du von der Schanze abends wegläufst, wenn das Tal dann im Dunkeln liegt und du wie so eine riesige Lichterkette vom Schanzenturm ausgehend dann diese Hängebrücke über dem Tal hängen siehst, das ist schon wirklich schön. So, kommen wir zum Sportlichen. Also Freitagabend lief es ganz gut, das deutsche Team auf Platz 3 hinter Norwegen und Österreich in der Besetzung Schmid, Raimund, Freitag, Wellinger. Ich glaube, die Besetzung sagt schon alles über den Zwiespalt im deutschen Team aus. Pius Paschke ist natürlich in einer absoluten Form tief. Könnt gleich nochmal detaillierter auf das Mix blicken. Und dann am Samstag war es natürlich ein volles Programm. Man hatte ja vormittags bereits ab 11 Uhr den Prolog der Damen angesetzt. Prolog deswegen, weil insgesamt ja relativ wenige Athletinnen am Start waren. Insgesamt 36 Stück. Das heißt, es wurden auch nur 6 aussortiert im ersten Durchgang, die nicht in den zweiten Durchgang gekommen sind. Problem an der ganzen Geschichte war nur, dass der Wind nicht so ganz mitgespielt hat und man den Prolog abgebrochen hat seitens der FIS. Das hat nicht wirklich für Begeisterung gesorgt. Die Organisatoren hatten Preisgeld auch ausgeschrieben für die Person, die den Prolog für sich entscheidet. Das ist erstmal eine Hausnummer, wenn man sich überlegt, was andere bei der Two Nights Tour bekommen haben für Fertig-Wettbewerbe. Das ist interessant zum einen und zum anderen war es stimmungsmäßig trotzdem super. Also Thea Minjan-Bjørset hat jetzt nicht das rausgehauen, was sie am Freitagabend gemacht hat mit 145, aber zum Beispiel Jacqueline Seifriedsberger 147 Meter im zweiten Durchgang oder auch, wo ist sie? Finde ich sie gar nicht. Josephine Panier ist richtig gut gesprungen. War gar nicht mein Wettbewerb. Gut, das war ein anderer Sprung. Muss ich gleich vielleicht nochmal schauen. Insgesamt tolle Stimmung. Es war ja quasi ausverkauft, 23.500 Fans am Samstag. Und das, was man dann schon auch sagen muss, anders als in den vergangenen Jahren, wurde es verdammt schnell sehr, sehr leer im zweiten Durchgang, als dann eben klar wurde, ja gut, der beste Deutsche, und das ist ja am Ende auch so gewesen, der beste Deutsche ist Platz 15, Felix Hoffmann. Und ich glaube, das sagt auch wieder alles über das deutsche Skispringen aus. Es wurde relativ schnell leer. Die Stimmung war schon mal besser, auch weil natürlich nicht ganz so viele polnische Fans da waren wie sonst. Die waren auch noch zum großen Teil da, aber ja, also man merkt in Willingen auch die Entwicklung des Skisprings, zumindest in der aktuellen Leistungsbreite. Trotzdem bleibt es für mich über dem Neujahrspringen von dem Vorort-Feeling. Das erstmal dazu.
Über dem Neujahrspringen sogar?
So zwischen Neujahrspringen und Bergisel würde ich es immer noch einkalkulieren. Naja, okay. Wobei das Stadionsprecherteam besser ist als in Innsbruck und die Musik manchmal auch.
Okay, ja, also ich glaube, wenn wir auf die Ergebnisse schauen, kann ich denen nur zustimmen. Wenn ein Felix Hoffmann der beste Deutsche ist und Pius Paschke auf Rang 27 landet, nach dem, was er in der ersten Hälfte des Winters oder gerade im Dezember abgerissen hat, ja, damit kann man nicht zufrieden sein. Und auch
das war sein besseres Ergebnis an diesem Wochenende.
Und auch der Lokalmatador Stefan Laie konnte ja nicht sonderlich auf sich aufmerksam machen, konnte nicht mal den zweiten Durchgang erreichen. Mit 125,5 Metern reicht das gerade so für Rang 38, was natürlich kein zufriedenstellendes Ergebnis ist. Aber sonst, ja, ich glaube, dieses Wochenende stand auch wie schon die Tournee ganz im Zeichen von Daniel Tschofenik. Das ist einfach seine Saison, ne? Er hat da auch jetzt über die Langstrecke einem Hörl und einem Kraft sogar auch den Rang abgelaufen als bester Österreicher. Und an diesem Samstag eben vor Lanisek und Maximilian Ortner, auch aus Österreich, der diesen Winter schon auf sich aufmerksam machen konnte. Ich glaube, sonst, ja, man kann wieder über ein starkes US-amerikanisches Team, glaube ich, reden. Mit Kevin Bückner einen Top-10-Platz, aber dann auch Tate Franz.
Erster Top-10-Platz der Karriere, ja.
Spannend, genau. Und 2 weitere US-Amerikaner noch unter den Top 20 mit Franz und mit Belshaw. Also sensationell, was sich da auf der anderen Seite des großen Teichs gerade so entwickelt. Genau, aber sonst, ich glaube, das reicht, um diesen Samstag zu konstatieren.
Genau, ich würde Johann André Forfangs Wochenende noch herausheben, weil der ja auch eigentlich so richtig erst seit Engelberg in Form gekommen ist. Vorher unter anderem auch schon mal im ersten Durchgang ausgeschieden in Ruka und in Wischwa und jetzt läuft es zuletzt richtig gut. Zweiter, Vierter in den letzten Wettbewerben. Das lässt sich wirklich sehen. Also das ist richtig schön. Gregor der Schwanden auf der anderen Seite fällt auch so leicht ab. Einmal 20. und einmal 11., wobei 11. natürlich trotzdem gut ist. Stefan Kraft fängt sich mit Platz 4 am Sonntag auch ganz gut. Trophäenlieg hast du angesprochen, da muss man nicht viel zu sagen. Und was man auf jeden Fall auch noch herausheben muss, ist aus österreichischer Sicht, dass man natürlich durchaus gut aufgestellt ist in der Breite. Maximilian Ordner wird nämlich 3. und 5. in Willingen. Hm. Und das ist auch ein Ding, was man so nicht erwartet hat. Das finde ich erstmal erfreulich natürlich für die Österreicher, dass sie dann noch jemanden haben. Ja. Genau, das sind so die positiven Ergebnisse, die man herausheben kann. Und sonst, weiß ich nicht, wollen wir zu den Herren noch groß was sagen, außer dass es am Sonntag natürlich aus deutscher Sicht dann richtig dicke kam. Paschke raus, Geiger raus, Hoffmann raus, Titel raus. Das ist man nicht ganz gewohnt gewesen.
Das stimmt. Ja, wenn man sich so auf die Ergebnisse schaut, gibt es da auch relativ wenig zu berichten, weil, naja gut, die Namen, die da vorne stehen, die sind jetzt keine große Überraschung. Wie gesagt, Trophäenlieg gewinnt wieder, Forfang verbessert sich zum ersten Tag, zum ersten Wettbewerb auch nochmal und holt den 2. Platz und Jan Hörl auf 3, Kraft auf 4, Ordner auf 5. Tate France wieder in den US-Amerikanern in den Top 10. Also die hatten richtig Spaß in Willingen, das kann man glaube ich sagen. Ja, und sonst aus deutscher Sicht, ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Wir konstatieren hier wöchentlich, spätestens seit der Tournee, ein ordentliches Leistungstief beim deutschen Team. Und man kann nur hoffen, dass es, was aber ja schon fast Tradition ist, zu den nordischen Skiweltmeisterschaften dann auch etwas besser wird.
Ja, hoffentlich, dass das dann der nächste Höhepunkt ist. Für Tate France ist es auch ein richtig gutes Ergebnis. Also ich meine, Platz 10 individuell hat er jetzt auch noch nicht so oft erreicht. Also wie gesagt, die US-Amerikaner haben hier ordentlich was an Bestmarken aufgestellt. Das größte Rätsel des Wochenendes für mich ist, warum die Damen am Sonntag keinen Wettbewerb haben. Das wollen wir auch mal einer erklären. Das ist schon auch merkwürdig. Das Mixteam am Freitag, um darauf zurückzukommen, ist erstmal schön, dass da überhaupt 10 Mixteams am Start sind. Besonderheit dabei, was man vielleicht auch noch erwähnen muss, ist Timmy Seitz, dessen Anzug im ersten Durchgang als unverhältnismäßig oder unregulär kategorisiert wird, er disqualifiziert wird, dann springt er mit dem gleichen Anzug im zweiten Durchgang, das funktioniert, rennt aber mit so riesigen, keine Ahnung, hat er sich dann so hochgezogen, so wie es sah aus, als ob er monströse Schulterpolster in den Schultern stecken hat, um einfach zu demonstrieren, also irgendwas funktioniert hier noch nicht so ganz mit dieser digitalen Kontrolle, wo Slowenien gelandet wäre, wenn der erste Sidesprung gegolten hätte oder gezählt hätte, naja gut, kann man jetzt mal überlegen, wenn da mal 140 Punkte draufrechnet, dann werden die mindestens mal auf Platz 2 gewesen. Das ist eine andere Geschichte. Und dann bei den Damen muss man auf jeden Fall auch nochmal hervorheben, dass natürlich die Norwegerinnen gut unterwegs sind, wenn es um große Schanzen geht. Wie gesagt, es gab ja nur diesen einen Wettbewerb. Quandal auf 1, Ström auf 2, dann Seifriedsberger für Österreich auf 3, Björset auf 4 und die positive Überraschung des Wochenendes war Agnes Reisch, die der sich tatsächlich inzwischen fast schon als formstärkste Deutsche, was heißt fast, das ist so, als formstärkste Deutsche präsentiert.
Zumindest spätestens seit letzter Woche, auf jeden Fall. Das macht Spaß. Das ist auch sehr erfreulich, dass da nicht der Druck nur auf Katharina Schmid und Selina Freitag liegt. Und ich meine, die beiden haben ja zumindest auch am Freitag im Mixed-Wettbewerb performen können. Das ist ja irgendwie auch so ein kleiner Lichtblick, den man trotzdem mitnimmt und wo man sich, glaube ich, als deutscher Fan so ein bisschen dran hochzieht. Es kann ja funktionieren. Genau, aber sonst. Da war auch bei den Damen aus deutscher Sicht dahinter nicht so viel dabei, was erfolgreich war. Wobei in der Breite hat das dann ja auch doch schon Spaß gemacht, wenn man dann auch auf eine Seifert guckt oder auf einen anderen Namen, der in den Top 20 ist, ne?
Ich habe gerade im Gesamtweltcup gestöbert, deswegen habe ich die Ergebnisliste gerade nicht da. Warte, Platz 20, da. Nozomi Maruyama, ja, also das ist, habe ich mir bei den Japanern, auch bei den Herren gedacht, was bei denen eigentlich los ist, dass die plötzlich auch in der Breite so gut auftauchen. Da ist selbst unser lieber Freund Renny Kaido leicht abgeschmiert. also das ist schön, dass im japanischen Skisprung sich in der Breite auch was tut. Takanashi auf 4, Yuki Ito auf 12, Yuka Seto auf 13. Dann haben wir natürlich auch noch ja, wie gesagt, die von dir angesprochene Maruyama, Kurumi, Ichinoe auf 24. Also es hört ja fast gar nicht mehr auf mit Japanerinnen, die sich hier in den Punkterängen platziert haben. Das ist richtig schön zu sehen, dass da eben ja auch dieser Generationswandel hin oder nach Sarah Takanashi da auf jeden Fall, glaube ich, keine großen Bauchschmerzen bereiten sollte.
Absolut, genau. Und ich glaube, damit machen wir den Sack Willing auch zu, oder?
Ja, genau. Wir freuen uns auf nächstes Jahr dann gerne wieder mit auch zwei Weltcup-Springen bei den Damen. Das ist halt, also ich finde, das ist wieder auch ein perfektes Argument gewesen für das Für und Wider vom Plan von Sandro Pertile, beides, also Herren und Damen, an einem Ort auszutragen.
Absolut.
Dass du das Risiko hast bei Verzögerungen, dass immer die Frauen abgesagt werden. Ich weiß nicht, ob man das dadurch entschärfen kann, wenn die Frauen als erstes drankommen. Im Zweifel trotzdem, weil morgens bläst der Wind und abends hofft man auf Besserung, dann sind halt die Herren dran fertig aus. Die kleinen Weltcup-Orte verlieren ihre Weltcup-Springen bei den Damen und weiß ich nicht, klar sind jetzt morgens am Samstag dann auch mehr Zuschauer da als in Zhangjiakou oder so. Weiß ich nicht. Also ich hoffe nächstes Jahr erstmal auf dann am Sonntag auch einen Frauenwettbewerb, wenn es wieder so kommen sollte und dann gerne auch ein Stadion, das sich nicht schon Mitte des zweiten Durchgangs irgendwie gefühlt halb geleert hat. Genau, das zum Skispringen. Weiter geht's bei den Herren in Lake Placid. Also wenn ihr Super Bowl-mäßig schon durchmacht, kein Problem, geht ihr am Skispringen auch super mit. Und danach Sapporo, Benny. Und wir freuen uns natürlich dann in zwei Wochen endlich über Nuriaki Kasai sprechen zu können, hoffentlich.
So ist es.
Wir träumen davon ein bisschen. Er ist ja inzwischen 53, glaube ich, oder wird dieses Jahr 53. Mhm. Und ihr werdet hoffentlich nicht 53 Jahre warten müssen, bis es im nächsten Take weitergeht mit Ski-Alpinen, Langlauf und dem Rest der Pause hat. Bis gleich.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de. Und überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns in Take Nummer 3 wieder, zum letzten Mal mit dem Wintersport heute. Skialpin, Langlaufbiathlon und der Eiskanal warten auf uns, wobei die Wettbewerbe tatsächlich gar nicht so umfangreich sind. Wir starten im Skialpin, da gab es nur Wettbewerbe leider unter der Woche. Am Wochenende in Garmisch hat das Wetter bei den Herren leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Keine schöne Speed-Generalprobe für Saalbach, aber ja, wir sprechen natürlich trotzdem über das, was passiert ist. Kleiner Nachtrag zu letzter Woche. Sofia Gotscha ja auf Platz 2 in einem Speed-Event bei den Damen gewesen in Garmisch und da hat mir gesagt, ja, die ist ja trotzdem wieder super gefahren, obwohl sie was gebrochen hatte. Sie hatte nichts gebrochen, aber sie ist mit ausgekugelter Schulter gefahren. Macht jetzt, glaube ich, nicht weniger schmerzhaft.
Nee, und es ist, diese Frau ist, ja, es gibt leider kein weibliches Synonym für Teufelskerl. Aber wenn, dann müsste man es für Sofia Gotscha, glaube ich, erfinden, weil, wie oft es diese Geschichten jetzt schon gab und dennoch mit vollem Adrenalin sie in Top-Ergebnisse fährt, das hat sie da einmal mehr bewiesen, absolute Legende, die Frau.
Ja, das ist wirklich eine spektakuläre Leistung gewesen. Dann gab es noch Nachrichten zu Alexis Pointereau, dreimaliger Weltmeister aus Frankreich, 33 Jahre alt, mit einem schweren Sturz im Super-G in Kitzbühel und mit einer kryptischen Insta-Nachricht. Es ist schwer zu verstehen, zu analysieren, zu akzeptieren. Ich brauche jetzt Zeit, um die Dinge klarer zu sehen. Man ist sich tatsächlich nicht sicher, ob er überhaupt wiederkommt, wenn er fit wird. Also wir wünschen ihm trotzdem erstmal alles Gute. Diese Stürze häufen sich ja in diesem Winter wie häufiger und es ist auch gut, dass es thematisiert wird. Die Sportschau bringt gefühlt jede Woche und das zu Recht Beiträge darüber, dass die Skier mehr Waffen sind als Sportgeräte im Moment. Ja, das wird sich hoffentlich einigermaßen wieder einpendeln. Dann kommen wir, glaube ich, zum Sportlichen und zum Stimmungsvollen, denn Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wurde gefahren, Dienstag und Mittwoch in Schladming The Night Race und es ging los mit dem Riesenslalom am Dienstag. Das ergebnistechnisch ohne große Überraschung, Sten Olsen vor Christoffersen und Odermatt, bester Deutscher, und das ist dann tatsächlich gar keine große Überraschung. Stefan Luiz, letzter in der Wertung, 29. Nun, das hat mehr vom Spektakel gelebt als von den deutschen Ergebnissen.
Ja, wie Schladming aber auch schon. Na gut, letztes Jahr war Schladming, glaube ich, ziemlich erfolgreich. Aber ja, Schladming an sich ist halt spektakulär, was diesen Wettbewerb natürlich trotzdem sensationell gemacht hat. Aber ja, du hast schon richtig gesagt, alle Namen, die sich da vorne bewegen, sind jetzt keine Riesenüberraschung. Wir haben, okay, einen Mann aus Andorra auf Rang 6 mit Joan Verdú. Das kann man vielleicht noch erwähnen. Aber ja, das Podest ist wenig überraschend. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auch direkt in den Slalom-Wettbewerb, weil der hat dann auch schon mehr Spaß gemacht. Er ging ja auch aus deutscher Sicht wahnsinnig geil los. Also wenn man sich nochmal diesen ersten Durchgang von Linus Strasser anguckt, wie der sich darunter prügelt, führt nach dem ersten Durchgang mit 50-25 deutlich sogar diesen Wettbewerb an. Und wie so oft in diesem Winter ist es aber dieser zweite Durchgang, der sich am Ende, ja, der am Ende dieses Podest verhindert. Und es ist so ärgerlich. Am Ende gewinnt Timon Horgen aus Norwegen vor Manuel Feller und Fabio Xtrein aus Österreich jeweils. Strasser wieder bleibt am Ende nur dieser vierte Platz.
Ja, in 2022 und letztes Jahr konnte Lino Strasser den Slalom in Schladming noch für sich entscheiden. Jetzt ist es ja, sind es am Ende ein Zehntel, das fehlt zum Podest. Das ist sehr, sehr bitter für Lino Strasser, der sich natürlich irgendwie so ein Erfolgserlebnis im viertzitierten Klassiker Januar erhofft hat. Ob jetzt in Kitzbühel, ob in Schladming oder in Adelboden oder wo auch immer. Aber es kam eben leider nicht dazu. Deswegen hoffen wir mal, dass er sich die Reserven für Saalbach-Hinterklemm aufgespart hat, wo ja die Weltmeisterschaft startet. Können wir gleich drüber sprechen. Und wir haben aber noch ein Rennen ausstehen. Und das war in Courchevel bei den Damen ein Slalom am Donnerstag, den wir natürlich auch nicht außen vor lassen wollen, weil es da mal wieder funktioniert hat mit dem Podestplatz für das deutsche Alpin-Team, wie zum Saisonbeginn zum Beispiel in Levi. Lena Dürr auf Platz 3 hinter Srinka Ljutic, die gewinnt, und Sarah Hector aus Schweden, die dort auf Platz 2 fährt. Das ist doch ein schönes Ergebnis, was wir dann noch mitnehmen können zur Ski-WM.
Absolut. So viele Podestplätze waren ja bei Dürr auch noch nicht dabei. Dementsprechend in diesem Winter sehr erfreulich, dass es da jetzt im neuen Jahr auch klappt. Sonst ja viele Deutsche nicht in den Punkten. Hilzinger, Roni Remme auch. Beide konnten sich für den zweiten Durchgang nicht qualifizieren.
Und Michaela Schifflin hat ja bereits am Wochenende ihr Comeback gefeiert, war am Donnerstag auch genau am Startplatz 10. Mal gucken, ob der Traum von Lindsay Vonn noch wahr wird, in der neu eingeführten Teamkombination gemeinsam mit Michaela Schifflin an den Start zu gehen. Ich bin da noch etwas kritisch, gucken wir mal, ob das gesundheitlich reicht. In den Technikdisziplinen wird sie an den Start gehen. Müssen wir dann mal gucken, wer da jetzt wie, wann, wo fit wird. Saalbach-Hinterklemm bereitet sich vor, über 300 Kameraperspektiven werden aufgebaut, die Tribüne steht, die Schanzen sind präpariert, die Bilder sehen phänomenal aus, und am Dienstag geht es dann los mit dem allseits beliebten Team-Event. Die alpine Ski-WM, der Start in etwas ganz Fantastisches, nicht nur auf diesen Ort begrenzt, sondern auch noch mit Trondheim und dazwischen noch der Biathlon-Weltmeisterschaft. Es werden wirkliche Wintersport-Festwochen, die wir vor uns haben, mit dieser ganzen Sammlung Olympia nur auf 6 Wochen gestreckt. Fantastisch.
Ja, so ist es. Also jetzt geht's richtig nochmal in die Vollen nach diesem Mini-Loch, was wir ja eigentlich immer erleben nach der Vierschanzentournee auch. Ich weiß nicht, wie ihr das als Hörer erlebt, aber ich glaube, das ist bei uns auch schon fast Tradition, dass dann so eine kleine Übersättigung eintritt. Aber mittlerweile geht dann auch die Vorfreude wieder los. Aber ich würde sagen, so viel erstmal zum Ski Alpin, und wir gehen ganz kurz in den Langlauf.
Genau, da fanden die Weltcup-Wettbewerbe in Konya in Italien statt, und aus deutscher Sicht wieder durchaus mit Schlagzeilen, und das aus positiver Sicht. Also die Teamsprints können wir fast außen vor lassen, wenn da nicht die Damen wären. Die im Teamsprint, also die Herren lassen wir mal außen vor, weil da ist aus deutscher Sicht nicht viel zu holen gewesen, in der Besetzung Laura Gimler und Coletta Rützek tatsächlich aufs Podest laufen. Und weil das so schön ist, haben es die mit dem zweiten Doppel gleich hinterher auch noch auf Platz 6 geschafft. Also Katharina Hennig und Lisa Lohmann damit einem richtig guten Auftritt im Teamsprint. Das waren wir so auch nicht gewohnt in der klassischen Technik, also generell. Das ist schon mal ein schöner Start ins Wochenende gewesen. Dann gab es noch die Einzelsprints. Das ist bei den Herren wieder mal so lala gelaufen, aber bei den Damen, hört, hört, erstes Einzelpodest im Weltcup überhaupt für Laura Gimler, die hinter Maja Dolqvist und Nadine Fähndrich in Italien hier Platz 3 belegt. Und ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal gegeben hat, 2 Deutsche im Sprintfinale, denn Coletta Rützek, die am Tag zuvor ja noch im Teamsprint mit ihr unterwegs war, belegt Platz 6. Also das war wirklich phänomenal, was da ablief. Und ich finde, das hat immer noch zu wenig Aufmerksamkeit, gerade an so einem Wochenende, wo die Damen dann solche Ergebnisse dahin zimmern. Also wirklich, das ist eine Seltenheit, dass man zwei Deutsche im Sprintfinale hat. Das muss man und darf man auch mal zweimal erwähnen an der Stelle. Dann gab es noch zwei Distanzrennen hinten raus. Einer war nicht dabei, Friedrich Moch, der hat einen Trainingsblock für die Vorbereitung auf Trondheim eingelegt, hat gefehlt, aber trotzdem Top-10-Platz aus deutscher Sicht bei den Herren. Janosch Brugger mit Platz 7, das ist sehr, sehr schön, bei einem Dreifachsieg der Norweger. Das ist ja fast schon abwechslungsreich, wenn es nur drei sind da vorne. genau. Der nächstbeste Deutsche, Jan Stölben, auf Platz 19. Also hier freuen wir uns für und mit Janosch Brugger. Und bei den Damen, da ließ dann so ein bisschen federn, aber ist auch nicht schlimm, wenn man solche Sprintergebnisse einfährt. Katharina Hennig, 22. über die 10 Kilometer im freien Stil. Vielleicht ist da auch noch so ein bisschen Vorzüge im Klassischen bei ihr. Aber ich würde sagen, Konje bleibt auch in diesem Winter ein positives Pflaster, zumindest auch im Anhang an die vorvergangenen Wochenenden. Jetzt ist ein Wochenende Pause, das heißt, da dürfen dann alle außer Friedrich Moch dann natürlich auch noch weiter trainieren. Übernächste Woche geht es dann in den WM-Ort von 29, bin ich mir gerade nicht sicher, in Falun. Das ist ja traditionell auch immer Weltcup-Austragungsort. Und Benni, während ich gucke, wann in Falun nordische Ski-WM ist, kann uns schon mal sagen, was im Biathlon so los ist. Nach Antholz ist vor der WM, aktuell ist Pause. Nächste Woche, Mittwoch am 12. geht es dann los und du kannst uns mal sagen, was mit Vanessa Vogt los ist und wer bei der WM dabei ist.
Genau, denn die Lenzer Heide ruft, wir können uns ja auf eine WM in der Schweiz freuen und ja, die Nominierungen sind so gut wie fertig. Bei den Frauen gibt es eben eine Meldung, die ein wenig enttäuschend ist, weil es geht um Vanessa Vogt, die sich ja, naja, nicht zuletzt mit der Olympia-Silbermedaille, was ja, glaube ich, spätestens auch für die letzten Sportfans, naja, voll in die Aufmerksamkeit gefahren hat. Und ja, die wird leider nicht dabei sein. So wie ich das mitbekommen habe, aufgrund einer Erkrankung heißt es eines Atemwegsinfekts, mein Gott, wird die WM auf jeden Fall für sie nichts und womöglich auch die gesamte Saison wird vorzeitig beendet bei ihr. Das ist natürlich für ja, eine Frau, die mittlerweile wirklich unter Top-Athleten angekommen ist und auch so ein bisschen was für ihr Alter schon eine verdammte Anführerin eigentlich in diesem Team auch ist. Sehr enttäuschend, dafür aber bei den Damen dabei Franziska Preuß, Selina Grotia natürlich dabei, so oft wie die schon auf dem Podium und sogar ganz vorne stand, Julia Tannheimer und Sophia Schneider. Und der fünfte Platz, der wurde jetzt, glaube ich, vom deutschen Team noch nicht veröffentlicht, aber der sollte nach der Europameisterschaft, die ja am Wochenende stattgefunden hat, entschieden werden. Und ich glaube, Johanna Puff hat da das Einzel gewonnen und auch sonst war sie die beste Deutsche. Womöglich wird es Puff, die bei den Frauen den fünften Startplatz hält. Und bei den Männern auch da keine großen Überraschungen. Johannes Kühn, Philipp Horn, Philipp Navrat, Danilo Riedmüller natürlich mit seinen mehreren Podestplätzen und Justus Strelo, die da das Team vollenden. Ja, einige Eisen im Feuer, glaube ich, aus deutscher Sicht, auch ohne Vanessa Vogt. Und ja, die vielversprechende Saison kann eigentlich nur noch mit mindestens einer Medaille vergoldet werden.
Mindestens. Also, liebe liebe Biathlon-Fans, eine Woche Alpin gucken und dann geht es in der Lenzer Heide los. Da sind wir gespannt, wie das dann auch medaillentechnisch abläuft. Aber der Sport kann mehr bieten als Medaillen. Das ist natürlich auch mal so eine kleine Message, die bei uns mitschwingt. ja, genau. Ich kann euch noch sagen, dass ich mich geirrt habe. Nordische Ski-WM 2027, also bereits die nach Trondheim dann in Falun und 2029 und das nur ja, ähnlich wie in Falun dann auch 12 Jahre nach der letzten in Lahti, das steht auch schon fest. So, nach dem Biathlon können wir noch im Eiskanal vermelden, dass auch da Pause war. Im Skeleton und Bob geht es jetzt erst am Wochenende in Lillehammer wieder los. Die WM-Nominierungen im Skeleton wurden auch bereits vorgenommen, da keine großen Überraschungen, deswegen müssen wir da keine großen Namen aufzählen. Und im Rodeln war auch Pause, fast, denn es fand die Junioren-WM statt. In St. Moritz auf der Bahn, wo ja am vergangenen Wochenende das Tauwetter noch die Sonntagswettbewerbe verhindert hat, müssen wir jetzt individuell nicht drüber sprechen. Aber Deutschland mit 8 Medaillen in 5 Wettbewerben sehr, sehr gut abgeschnitten. Von daher da auch Gratulation an die Leute mit Gold, Silber und Bronze.
Ja, da kann man von einem Maß reden, was hier eingehalten wurde. Man kennt es ja nicht anders aus dem Rodeln. Offensichtlich geht es bei den Junioren ähnlich weiter. Das sieht alles sehr vielversprechend aus. Und damit wäre es das ja auch schon tatsächlich mit dem Wintersportblock heute. Und genau, nach der Pause schauen wir dann noch ein wenig auf den Radsport. Wir haben das Update aus Snooker und Darts für euch. Der Eishockeysport auch mit einer etwas traurigen Meldung diesmal. Und im Basketball gibt es ein wenig über einen Megatrade zu reden. Das alles gleich.
Er war ein Künstler am Ball, ein Magier zwischen den Linien, doch Roberto Baggio war auch ein Spieler und Mensch voller Widersprüche. Ein Buddhist in einem katholischen Land, ein Star, der den Starkult verachtete. Er begeisterte die Fans von Fiorentina, Juve, Milan, Brescia, doch er passte nirgends in ein Schema. Warum lieben ihn die Italiener aber bis heute trotzdem und was macht ihn zu einer unserer 100 Fußballlegenden? Das hört ihr in unserer neuesten Podcast-Folge der 100 Fußballlegenden.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im nächsten Take wieder mit allem, was nicht Fußball und Wintersport ist. Wir fangen an mit Radsport. Ich kann es ganz schnell machen. Mathieu van der Poel, keine große Überraschung, holt den 7. Titel bei einer Cross-Weltmeisterschaft in Livin. Gewinnt er vor Wout van Aert. Er ist jetzt Rekordweltmeister und wir gratulieren ganz herzlich dazu. Und eine traurige Meldung gab es ja auch vor ein paar Tagen. Auf Mallorca ist ein 89-jähriger Autofahrer in eine Trainingsgruppe der deutschen Bahnradfahrer reingefahren. Schlagzeile war erstmal groß, riesige Breaking News, aber es ist wohl einigermaßen glimpflich jetzt davongekommen, dass nicht jetzt irgendjemand irgendwie monatelang schwer verletzt im Krankenhaus liegt. Also das ist natürlich wirklich, ich muss jetzt nicht über Verkehrssicherheit von 89-jährigen Autofahrern sprechen, aber natürlich echt eine bescheuerte Geschichte. Ich wünsche, dass da alle wieder ganz schnell aufs Rad kommen und da keine großen langwierigen Folgen von diesem Unfall davontragen. Genau, das der kleine Radsport-Exkurs und dann gibt uns Benny mein kleines Update, was in Snooker und Darts so los ist. Nicht nur, aber sicherlich auch über unter 14-jährige Dartspieler geht's. Ne?
Auch, ja genau, aber ich würde sagen, ganz kurz gehe ich vorher auf das German Masters im Snooker ein, was ja im Tempodrom in Berlin stattfand und das konnte Kyron Wilson im Finale für sich entscheiden, 10-9 gegen Barry Hawkins, auch da war ein deutschsprachiger Spieler dabei, leider auf deutschem Boden kein Deutscher, sondern ein Schweizer mit Alex Ursenbacher, der immerhin die dritte Runde erreichte, also da auch immerhin zwei Siege einfahren konnte. Aber genau, im Darts, es geht langsam wieder richtig in die Vollen. Es fand das erste Major-Turnier statt mit den Winamax World Masters, die ja auch eine Formatänderung in sich hatte. Das heißt, es ist jetzt ein Ranking-Turnier und es gibt eine Vorquali-Runde mit allen Tour-Card-Holdern und den Besten aus Asian Tour, Challenge Tour, Development Tour und Co. Das heißt, Florian Hempel zum Beispiel konnte sich in das Hauptfeld spielen, dort auch gut spielen, aber gegen Gavin Price hat er kein Land gesehen. Schindler leider, war ja im Hauptfeld schon direkt qualifiziert, musste aber auch ausscheiden. Da ging es auch nicht über die erste Runde hinaus. Und am Ende gewinnt dieses Turnier Luke Humphries mit 6-5 in Sätzen im Finale gegen Johnny Clayton. Clayton, der übrigens im Turnierverlauf Luke Littler schlagen konnte. Auch das ist, glaube ich, eine coole Meldung für dich, David, der ja
Johnny Clayton.
Der ja dein Johnny, den du ja sehr gern magst. Genau, aber sonst, was hätten wir noch? Michael van Gerven geht gegen Dimitri Vandenberg raus. Der wirft tatsächlich den ersten neuen Darter in diesem historischen neuen Turnier. Das ist auch eine Meldung, die hier nicht fehlen darf. Genau, und sonst fand am Wochenende die PDC Next Gen Tour auch statt. Die Tour, über die es mittlerweile ja jetzt ab diesem Jahr zur Super League, zur German Super League geht, wo es dann ja um den Startplatz bei der Weltmeisterschaft geht. Jeder einzelne Spieler muss sich jetzt hierüber qualifizieren und erfolgreich waren hier in diesem Wochenende Kevin Troppmann, der gegen Roby John Rodriguez das Finale gewinnen konnte und Michael Klönhammer, der mittlerweile, ich glaube, 57 oder 56 ist und sich mit dem Sieg übrigens auch nach diesen zwei Turnieren an die Spitze der Tabelle setzt. Es sind noch viele Wochenende vor uns, aber das sei hier auch noch erwähnt. Und David, es stand das größte Darts-Turnier der Welt an. Die Dutch Darts Open. Die Dutch Open standen an. Wieder über 4000 Spieler, glaube ich, bei den Männern dabei gewesen. Hunderte Spielerinnen auch dabei gewesen. Und dann gibt es auch jeweils diese Jugendranglisten, wo es für die unter 14-Jährige geht und unter 18-Jährige. Bitte?
Ist das dann so eine riesen Messerhalle, wie die dann irgendwie, keine Ahnung, wie bei diese in Kalka dann da irgendwie an 8 Milliarden Boards stehen? Sieht bestimmt lustig aus.
Ja, ja,
das
sind ein Haufen Boards, die da
fast so wie bei der deutschen Quizmeisterschaft, die am Wochenende stattfand, habe ich bei den Leuten von gefragt, ja, gesehen. Da ist so eine ganze Halle vollgestellt mit so Dartboards wahrscheinlich.
Genau, in Assen ist das traditionell.
Ah ja, Motorsport-Hochburg.
Richtig, ganz genau. Und ja, am Ende, das, was bleibt, ich glaube, ich muss jetzt nicht jeden Sieger vorlesen, aber das, was bleibt, ist, dass ein 14-Jähriger im U14-Turnier tatsächlich im Finale das Turnier mit einem 88er Average gewinnen konnte. Das ist mittlerweile Normalität, dass selbst solche Spieler teilweise in diese Richtung stoßen. Und es zeigt einfach wieder mehr. Erstens zeigt dieses Turnier, wie viel Bock tatsächlich Spieler auf Darts haben mittlerweile, auch von den Teilnahmezahlen, und wie gut einfach auch mittlerweile diese Jugendlichen schon sind. 88er Average, damit holst du dir, wenn du das stabil spielst, auch eine Tourcard, ne? Also das darfst du nicht vergessen.
Aber er ist auch fast schon Senior. Marlon Börner gefällt das.
So ist es. Aber genau, so viel dazu.
In der Tischtennis-Bundesliga kann man schon mit 11 hochklassig unterwegs sein. Naja, das ist doch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, und dann kommen wir zu einer nicht so schönen Nachricht. Im Eishockey hat Gesamt-Eishockey-Deutschland Abschied genommen von Tobi Eder, der leider am Mittwoch früh verstorben ist. Deutscher Nationalspieler, unter anderem wurden dann auch Spiele abgesagt. Die ersten Partien am Mittwochabend, Düsseldorf gegen Schwenningen, Straubing gegen Augsburg, das war eine ganz, ganz beklemmende, traurige Atmosphäre. Er ist viel zu früh einem Krebsleiden erlegen. Das hat sich die letzten Tage dann auch schon angedeutet, als dann Spiele seines Teams abgesagt bzw. verschoben worden sind. Und dann erstmal ein ganz herzliches Beileid an Familie, Freunde, Bekannte, die gesamte Eishockey-Gemeinde und ein Riesenrespekt auch an das Magenta-Sport-Team. Denn ich habe Basti Schwele und Rick Goldmann noch nie so erlebt wie bei diesen Übertragungen am Mittwochabend. Das war echt krass.
Ja, das gut, die beiden, man kennt sie als leidenschaftliche Eishockey-Kommentatoren und die machen auch wirklich einen richtig guten Job. Deswegen war mir schon sicher, dass die beiden das tatsächlich auch, so wie es sich gehört, über die Bühne bekommen. Aber ja, es war ein sehr emotionaler Moment auf jeden Fall und auch von mir natürlich dort jetzt Ruhe in Frieden. Was für eine grauenvolle Geschichte wirklich. 26 Jahre alt es war ja auch ein echt emotionaler Abschied in der Halle, dass dann sogar noch die Eisbären auch gewinnen konnten, passt dann auch ins Bild und hat den Abend, glaube ich, auch nochmal ein ganzes Stück getragen.
Deutscher Meister 2024, 296 Spiele in der deutschen Eishockey-Liga, wie gesagt, auch in der Nationalmannschaft mit dabei gewesen. Und jetzt tragisch verstorben. Ruhe in Frieden, Tobi Eder. Die Eishockey-News an der Stelle, ich finde, das überschattet alles. Deswegen würde ich das Sportliche gerne zurückstellen heute. Und wir kommen zum Basketball, wo es gar nicht mehr ambivalenter werden kann jetzt eigentlich. Von so einer tragischen Todesmeldung hin zum absurdesten Millionenbusiness, das der Sport zu bieten hat, neben dem Football. Die NBA hat einen Megatrade aufgerufen. Und das Ganze zwischen den Los Angeles Lakers, so ein bisschen auch Utah, aber erstmal egal, und den Dallas Mavericks. Denn Luka Doncic wechselt von den Mavs zu den Lakers. Im Gegenzug kommt Anthony Davis und auch Maxi Kleber ist Teil des Deals, schreibt die Sportschau. Kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen hinter das, was die Basketballwelt dann, glaube ich, sehr in Stauden versetzt hat gestern?
Ja, ich glaube, man kann es in wenigen Sätzen auf den Punkt bringen. Das gab es halt noch nie, dass zwei All-NBA-Spieler, also solche All-Stars, in der Saison, während einer laufenden Saison, füreinander getradet werden. Und das stand eben, am Sonntag stand es dann fest. Die Mavs haben das dann bestätigt. Und genau, es geht dann aber eben nicht nur um diese beiden Spieler, Doncic und Davis, sondern, du hast schon richtig gesagt, auch hat es Konsequenzen für Maxi Kleber, der ebenfalls den Verein wechselt mit Doncic und eben nach Los Angeles zu LeBron James. Und auf der anderen Seite wird Max Christie plus ein weiterer Erstrundenpick ab 2029 an die Mavs gehen. von den Lakers. Also, was das für eine Rotation ist und einen derartigen Trade gab es in der Größe noch nie, aber auch, dass so viele Spieler tatsächlich daran beteiligt sind, inklusive ein Erstrunden-Pick für 2029. Ja. Fand ich sehr spannend. Und ja, das hat natürlich jetzt auch riesigen Einfluss auf die NBA und auch auf die bisherige NBA-Saison, weil Luka Doncic ist ja für die Mavs auch eine absolute Legende. Das macht man nicht einfach mal so und wir werden schauen, was das für einen Einfluss auch auf diese beiden Teams haben wird, ob positiv oder negativ.
Ja, absolut. Und das Ganze in der laufenden Saison, das kommt natürlich auch noch dazu. Es gibt Gerüchte über mögliche Fitnessprobleme bei Luka Doncic. Wir lassen uns, glaube ich, dann von den Leistungen überzeugen, wie das dann aussieht. Sportlich gesehen können wir unter anderem noch von Franz Wagner berichten. Der 37 Punkte erzielt bei Orlando gegen Utah, läuft allerdings nicht so ganz bei den Magic. Es ist die 8. Niederlage aus den vergangenen 9 Partien. Guck mal da mal, wie es da weitergeht. Mehr Zähler hat er gar nicht mal so oft erzielt, nur 2-mal, da waren es 38. Isaiah Hartenstein hat mit Oklahoma gewonnen, aber sonst glaube ich, dieser Deal ist es ähnlich wie im Eishockeysport, dass irgendwie Dinge abseits des sportlichen Feldes die Geschehnisse der letzten Tage überschatten. Sowohl positiv als auch negativ, ob man das als positiv sehen kann. Gucken wir mal, wie er das da draußen findet. Wir kommen aber natürlich auch zur Basketball-Bundesliga, wo es das Euroleague-Duell gegeben hat. Gestern am Sonntag, die Bayern gewinnen in Overtime 99-86 gegen Alba Berlin. München damit weiter an der Tabellenspitze. Die Berliner nur auf Rang 14 in der Bundesliga. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Und ja, gut, in Göttingen sind die Lampen schon längst aus, oder?
Man kann davon ausgehen, ne? Also auch in dieser Woche erneut verloren, diesmal, auch wenn es jetzt nicht deutlich war und die letzte Niederlage war ja auch nicht deutlich, aber diesmal verliert man eben gegen Hamburg. Ja, die Lampen, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass sie aus sind. Wie gesagt, 3 Siege, Rückstand jetzt schon auf die Skyliners aus Frankfurt auf Rang 16. Du hast aber schon gesagt, Alba mittlerweile jetzt auf Rang 15. Das ist natürlich, also die werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Dafür haben sie schon 7 Siege. Und dafür ist der Weg nach oben auch noch relativ nah dran. Aber es ist eine absolute Seuchensaison für Alba. Zwischendrin ja jetzt in den letzten Wochen ein kleines Hoch wieder gehabt, nach echt harten Wochen. Aber ja, jetzt durch die Niederlage gegen Bayern sieht das Ganze jetzt auch wieder düster aus.
Pokalsieger können sie auch nicht mehr werden. Das hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt. Ja. Final Four ist nicht diese, sondern nächste Woche. Bayern, Centenix und Skyliners gegen Bamberg. Da ist Alba auch nicht mit dabei. Aber dafür ist ja zumindest immer das kleine Lichtblickchen, wenn in der Euroleague beide deutschen Teams gewinnen können. Das ist den Bayern und auch Alba in Kaunas bzw. bei Tel Aviv. Es ist ja nicht in Tel Aviv gelungen. Das aus der Euroleague. Kleiner Funfact noch am Rande, vielleicht ist auch gar nicht so fun, vom 23. bis 25. Mai findet das Final Four der Euroleague Basketball in Abu Dhabi statt. Ach. Das zum Ausklang dieses Blocks und wir melden uns gleich wieder mit Fußball und zwar in kompletter Bandbreite. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns natürlich auch noch mit dem Fußball wieder und wir dröten trotz des nicht ganz so umfangreichen Wintersportprogramms mal ein wenig aufs Gaspedal, Benni. Wir starten mit dem Europapokal aus der vergangenen Woche. Wir können es ja relativ flott machen, weil die meisten von euch werden es ja mitbekommen haben. Champions League 18er Konferenz. Ich finde ab jetzt Pflichtprogramm. Ich finde das neue Modus-Ding dann doch gar nicht mal so kacke, wie ich dachte. Die Großen werden gar nicht mal so krass bevorzugt. Vielmehr gibt es eigentlich fast noch mal Überraschungen als vorher.
Ja, voll. Also das hat richtig Spaß gemacht. War ja auch tatsächlich diese 18er-Konferenz nicht so unerfolgreich aus deutscher Sicht. Ich glaube, es war wenig überraschend, dass Stuttgart gegen Paris dann am Ende leider den Kürzeren zieht und damit eben nicht das Weiterkommen festmacht nach diesen 2 wichtigen Siegen in Folge. Wie gesagt, gut, Leipzig hat auch diese Partie verloren gegen Sturm Graz. Das war dann tatsächlich eine echte Überraschung. Aber dafür eben deutliche Siege für Bayern gegen Bratislava, Dortmund gegen Donetsk. Auch das nicht unwichtig unter der Woche, um da sich ein bisschen Selbstvertrauen auch für die Bundesliga zu holen. Und auch Leverkusen gegen Sparta Prag. Alles Favoritensieger. Du hast schon gesagt, so ein paar Überraschungen gab es auch. Liverpool verliert gegen Eindhoven 2-3. AC Mailand verliert in Zagreb 1-2. Da waren schon ein paar spannende Ergebnisse auch dabei.
Ja, ausgeschieden, Zagreb, Stuttgart, Donetsk, Bologna, die übrigens dann am Ende irgendwie fast noch angefangen haben zu performen, ja unter anderem noch Leipzig und so weiter und so fort. Playoff-Partien sind klar, direkt weiter Liverpool, Barca, Arsenal, Inter, Atletico, Leverkusen, Lille und Aston Villa, und die Playoff-Partien habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen. Dortmund hat es mit Sporting zu tun, das Ganze geht ja nicht diese, sondern nächste Woche los. Manchester City gegen Real Madrid in der Playoff-Phase der Champions League, also quasi krank. Noch nicht mal dem Achtelfinale. Und die Bayern sind im Celtic Park zu Gast, bekommen es mit Glasgow zu tun. Genau, das in der Champions League. Und dann kommen wir zur Europa League. Auch da ist inzwischen klar, wer in den Top 8 ist. Die Frankfurter Eintracht hat sich da gehalten. Ist ein bisschen abgerutscht durch die Niederlage in Rom bei AS mit 0-2 verloren. Trotzdem Platz 5 in der Tabelle. Rom sichert sich dadurch einen guten Playoff-Platz, Platz 15. Ausgeschieden ist leider Hoffenheim, das kann man an der Stelle dann doch mal sagen, nach großem Kampf gegen Anderlecht gewonnen, was die meisten vorher echt für sehr, sehr unwahrscheinlich gehalten haben. Die sind selber quasi aus den Top 8 rausgeflogen, verlieren gegen Hoffenheim. Bei denen ist es am Ende allerdings nur Platz 27. Ein Punkt fehlt zum Weiterkommen und vielleicht noch zwei Tore mehr geschossen. Da rächen sich dann die ein oder anderen knappen Niederlagen, die man zu Beginn dieser Euroleague-Saison hatte.
So ist es, genau. Also bei Hoffenheim fand ich eigentlich insbesondere lustig, wie sehr die sich auch gefreut haben. Da hat man auch gesehen, wie viel Druck da doch auch in den letzten Wochen auch durch die Bundesliga auf dem Kessel war. Da ging es dann auch einfach darum, diese Siegermentalität offensichtlich auch wieder zurück auf den Platz zu bringen. Deswegen wahrscheinlich ist der Sieg auch gar nicht so niedrig einzuschätzen, dass man auch zumindest mit einem positiven Ergebnis aus dieser Euroleague ausscheidet. Aber ganz genau, sonst bin ich da bei dir. Genau, wir können dann ja auch direkt auf die Conference League gucken, beziehungsweise, nee, die haben
ja
schon...
Da war ja nichts, aber ja, wir können da sagen, dass da auch nächste Woche Donnerstag dann auch die Heidenheimer ihr Playoff-Hinspiel gegen Kopenhagen machen. Da fand der letzte Liga-Phasenspieltag ja bereits vor Weihnachten statt, weil die ja, glaube ich, nur 6 Spieltage hatten, wenn ich da mich gerade nicht vertue. Genau, und dann kommen wir vom Europapokal so langsam in die deutschen Ligen. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit der Frauen-Bundesliga, denn da ist die Saison gestartet. Es war ja eine furios spannende Ausgangssituation vor Beginn dieser Hinrunde. Freitagabend, Eintracht gewinnt gegen Leverkusen. Die beiden waren punktgleich unterwegs. Frankfurt gewinnt zu Hause am Brentano-Bad mit 3-2. Die Bayern gewinnen gegen Leipzig, Wolfsburg spielt heute noch, also es geht weiter eng zu da vorne in der Tabellenspitze. Das bleibt spannend, das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Und dann haben wir natürlich noch die Ligen der Herren, wo wir uns noch durcharbeiten. Ich kann anfangen, gerne, dann war es weg, dritte Liga, fast schon Topspiel. Zumindest abendlich irgendwie mega cool, Aachen gegen Cottbus am Freitag, ein charmantes 0-0. Und in Bielefeld halte es mal wieder kniet raus. Es wurde gepfiffen, was das Zeug hält. Es wurde ein bisschen transferiert unter der Woche. Rot-Weiß Essen schlägt sich von den Abstiegsrängen los und gewinnt in Bielefeld mit 2-1. Die Arminia jetzt mit 4 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz auf Platz 6. Eine Phase, wo man vielleicht nicht ganz so gut durchatmen kann bei der Arminia. Wie läuft's auf Schalke? Ein bisschen besser.
Ein bisschen besser, aber nach 5 Spielen in Folge ungeschlagen wurde man dann eben von einem, ich glaube, spielerisch kann man das in der zweiten Liga durchaus sagen, aktuellen Top-Team, dann eben auch in die Schranken gewiesen. Magdeburg 2-5 am Ende auf Schalke, und Magdeburg setzt damit natürlich auch diesen sensationellen Auswärtslauf fort, was die an Punkte geholt haben auswärts, ne? Ja, das haben sie natürlich daheim nicht geholt dann, aber Wahnsinn. Wieder eine sensationelle Performance, unter anderem natürlich auch durch Kaas, der einfach mal einen Viererpack schnürt und sich damit an die Spitze der Torjägerliste auch dieser zweiten Liga setzt. Aber bei Schalke, es ist fast eine positive Meldung. Die WAZ hat, glaube ich, geschrieben, Schalke droht eine langweilige Rückrunde. Das stimmt, weil man irgendwie so im Nirgendwo ist. Ne? Man hat 7 Punkte Vorsprung auf den 16. Platz. Nach oben geht jetzt durch die Niederlage jetzt aber auch natürlich ein bisschen weniger wieder. Aber langweilig ist ja fast für Schalke-Verhältnisse erstmal ein gutes Zeichen.
Naja, also gleichzeitig macht es mir auch ein bisschen Sorgen, dass er jetzt Darmstadt mit reingerutscht ist. Wir haben schon letzte Woche über die Hertha gesprochen, die schlechter ist, als die meisten denken, weil gegen den Tabellenletzten Regensburg 0-2 verlieren, das muss man auch erstmal schaffen.
Absolut.
Die Darmstädter verlieren ganz knapp am Freitag in Nürnberg, das habe ich mir über 90 Minuten angeguckt, das war schon wirklich wild, was da nicht passiert ist auf dem Feld, fast schon wie die Eintracht am Sonntag. Ja, das war wirklich spektakulär. Randsport hat das bei Magdeburg nochmal ganz gut zusammengefasst. Die Saison des FC Magdeburg, 9 von 11 Spielen auswärts gewonnen, ist klar. Die letzten 3 Auswärtsspiele alle 5-2 gewonnen. Seit 20 Spieltagen zu Hause keinen Heimsieg mehr geholt und man steht auf Platz 3 in der Tabelle. Also das wird wirklich Woche für Woche absurder. Währenddessen erobert der 1. FC Köln die Tabellenspitze. Glückwunsch an Luca. Man siegt gegen Braunschweig und Hannover spielt 2-2 gegen den HSV. Deswegen gibt es da eben diesen Tausch ganz oben in der ja, Tabelle. Und dann würde ich sagen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ich sage jetzt einfach mal ja, um uns von Cedric Brunner zu verabschieden, der seine Karriere beendet. Ein Spieler, der bei Arminia und bei Schalke gespielt hat. Und das waren tatsächlich auch fast schon seine einzigen Vereine, sonst war er nur in Zürich. Rechtsverteidiger mit Einwurf, Abo, kann man sagen, ne?
Genau, genau, mit der Hand gefährlicher als mit Fuß offensiv, aber ja, solider rechter Verteidiger, ob bei Schalke oder bei der Arminia und ja, ich glaube, ich habe dir geschrieben, eine Boss-Transformation durchgemacht nach dem Karriereende, der hat sich echt zu einem bulligen, muskulösen Typen gekämpft, wenn man durch seinen Instagram-Account scrollt, aber ja, ja, viel mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen, weil so groß ist der Name jetzt ja auch nicht.
Wird bald 31 und nach Zürich zurückkehren ist keine Option, weil in Zürich die Politik ist, dass sie keine selbst ausgebildeten Spieler, die ablösefrei weggewechselt sind, zurückholen. Aber gut, das ist jetzt gleichbedeutend mit dem Karriereende. Danke, Sedi, du bist für immer Teil des letzten Bundesliga-Teams von Arminia für zumindest die nächsten paar Jahre. Gucken wir mal, wann das wieder soweit ist. Wir kommen in Liga 1 und es hat bis zum Ende gedauert. 5 Spiele an diesem Wochenende waren dafür ausgesucht, dass man den VAR mal hört. In der zweiten Liga in Düsseldorf ist es nicht passiert. Bei den 4 ersten Spielen in der ersten Liga, wo es passieren, nee, 3 sind es, bei den ersten 3 in der ersten Liga, bei denen es hätte passieren können, ist es nicht passiert. Am Ende war es Leverkusen gegen Hoffenheim. Wir rollen das Feld mal ganz kurz von hinten auf. Keine große Überraschung, dass Leverkusen gegen Hoffenheim 3-1 gewinnt. Und dann fangen wir vorne an. Dass Bremen zu Hause einen 1-0 Heimsieg gegen Mainz 05 feiert, habe ich dann doch nicht erwartet.
Absolut. Mainz ja aktuell wirklich in Hochform, hat ja auch jüngst erst mit ihrem Erfolgscoach tatsächlich verlängert, jetzt vorzeitig. Ja, und darauf folgt die erste Niederlage mal wieder. Aber ja, beide Teams stehen ja gut da. Mainz immer noch auf Rang 6, Bremen jetzt auf Rang 8. Und Bremen holt jetzt übrigens einen neuen Stürmer, André Silva, der ja bei
Leipzig
gar keine Rolle mehr spielt. Ja. Zwischenzeitlich aber ja auch ein richtig guter Mann war. Wird ausgeliehen jetzt für die Rückrunde nach Bremen. Mal sehen, was das für einen Effekt hat. Genau, aber ich würde sagen, wir gehen direkt auch in den Samstag rein. Auch da gab es ja einige Überraschungen, aber auch viele Spiele, die erstmal langweilig waren. Beispielsweise teilen sich Union und Leipzig die Punkte 0-0. Pauli holt daheim einen Punkt gegen ja, solide Augsburger 1-1. Freiburg holt einen ganz knappen Sieg gegen Bochum 1-0. Und ja, sonst, womit fangen wir an, David?
Pflichtsieg für Tullberg auf Ostalb.
Hat der sich gefreut. Hat der sich
gefreut. Ein grauer Februar-Samstag in Heidenheim, der BVB auswärts erfolgreich. Natürlich auswärts erfolgreich, wo auch sonst, 1-2. Ja, das hat funktioniert und die Münchner haben einen ungefährdeten Heimsieg gegen Kiel gelandet, könnte man sagen, wenn da die Nachspielzeit nicht gewesen wäre. 4-3 am Ende, spannender gemacht, unnötig, sich in der Höhe dann noch irgendwie so den Gegner ranrobben zu lassen. Und Stuttgart verliert zu Hause gegen Gladbach, das war dann mit Bremen fast schon zusammen der größte Dämpfer dieses Wochenendes.
Voll. Ich meine, Roland Wirkus hat ja übrigens, mit dem wurde der Vertrag verlängert, auch in dieser Woche. Ja, bisher die Saison spricht ja auch, also erstens, man hat am Coach festgehalten über die Saison. Wirkus scheint sich irgendwie, ich weiß nicht, ob er sich auszahlen lässt. Ich weiß auch nicht, wie der Stand gerade bei ihm so unter Fans ist bei Gladbach, aber er galt ja lange Zeit als umstritten. Aber ich sag mal so, jetzt hat man Stuttgart geschlagen, man robbt sich als Gladbach da an die europäischen Plätze ran. Bisher sieht die Saison doch deutlich erfolgreicher aus.
Ja, und das ist da auch irgendwie alles möglich. Platz 4 bis Platz 11, Leipzig bis Dortmund umfassen nur 4 Punkte in der Tabelle. Mhm. Da ist gerade alles möglich. Bleibt noch ein Spiel vom Sonntag. Ich war bei der Eintracht. Nun, es war kein schönes Spiel. Die Wolfsburger gehen durch einen Patzer von Tuta und Trapp in Führung. Dann macht am Ende Can Uzun sein, ich glaube, drittes Bundesligator. und trifft zum 1:1 Ausgleich. Das hat das Stadion nochmal richtig angefeuert, die letzten 10 Minuten. Was für eine Lautstärke. Ich habe währenddessen versucht, so ein bisschen Radioaufsager zu üben. Das nur am Rande, aber es war unfassbar laut. Also sonst ist klar, lautes Stadion immer was Besonderes, aber wenn du versuchst, dann nebenbei sinnvoll irgendwas zu sprechen, ist wirklich eine Herausforderung.
Das glaube ich.
Und dann haben wir noch das schöne Zitat von Buschi vom Samstagnachmittag. Was haben die Bayern mit Jörg Dahlmann gemeinsam einen anstrengenden Februar? In Anspielung an das Dschungelcamp setzt nämlich klar, dass die Bayern Celtic, Leverkusen, Celtic, Frankfurt, Stuttgart spielen. Mitte bis Ende des Monats. Das ist auch interessant.
Das wird sportlich, ja. Da stehen anstrengende Wochen bevor. Aber ja, ich glaube, damit wären wir auf jeden Fall mit diesem Spieltag erstmal durch. Ich meine, es hält sich gut an der Spitze. An der Spitze setzt sich gerade, ja, ich meine, es sind jetzt schon 6 Punkte zwischen Bayern und Leverkusen. Aber es gibt doch genug Fragen, die in den nächsten Wochen noch ein wenig Spannung versprechen durchaus. Und diese Bundesliga macht ja auch einfach Spaß. Selbst ein Spiel Bayern gegen Kiel macht irgendwie auf den letzten Metern auch Spaß. Also da ist viel drin und ja, geht dann ja auch in der kommenden Woche weiter.
Ja, absolut. Genau, dann blicken wir vielleicht nochmal ganz kurz auf den DFB-Pokal der Frauen vielleicht erstmal noch, weil das wahrscheinlich die wenigsten von euch auf dem Schirm haben. Das ist noch nicht diese Woche, sondern nächste Woche. Am 12.02. alle 4 Spiele zeitgleich, wenn das hier stimmt, Viertelfinale. Das kann man sich auf jeden Fall angucken. Und das Viertelfinale bei den Herren startet auch. Und zwar direkt morgen. Stuttgart gegen Augsburg und am Mittwoch Leverkusen gegen Köln. Das die Partien, Favoritenrollen klar verteilt. Oder kann da für Augsburg und Köln was gehen?
Also Köln, das läuft zwar gerade in der zweiten Liga sehr gut, aber Leverkusen ist dafür, glaube ich, zu gut. Bei Stuttgart-Augsburg, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber Stuttgart ist immer mal anfällig. Das hat auch jetzt diese Gladbach-Partie gezeigt, auch wenn die Saison ganz gut läuft. Und Augsburg, wir haben es ja jedes Jahr, merken wir selbst und wir erleben es am eigenen Leib, dass mit diesem Team auch alles drin ist. Die können hier 5-0 untergehen. Die können hier aber auch irgendwie auswärts 1-0 gegen Stuttgart gewinnen. Ne? Also würde ich ein Fragezeichen hintermachen. Ich glaube, gerade im Pokal kann die Partie spannender werden, als man denkt.
Benni hat, glaube ich, die Logik angewendet, wer Schalke rausschmeißt, muss auch den Pokal gewinnen, sonst kann ich mir das nicht schönreden. naja, also wer im Elfmeterschießen gegen KSC weiterkommt, der darf gegen Stuttgart nicht gewinnen. Aber vielleicht ist es
ja, aber du kennst den Pokal. Du kennst den Pokal.
Ja.
Und du kennst Augsburg.
Sag's bitte nicht. Die Sensation können wir uns gerne für das dritte Viertelfinale aufheben. Das findet dann erst gegen Ende Februar statt, am 25. Wenn Werder Bremen in der Schuko-Arena zu Gast ist. Ich bin leider nicht vor Ort. Das mit den Tickets war mal wieder ein totaler Reinfall. Danke für nichts, Arminia. Und Leipzig gegen Wolfsburg ist natürlich das Viertelfinale, auf das ihr euch alle schon am meisten freut. Genau. Das als kleine Vorschau. Diese Woche also 2 Pokal-Viertelfinals. Und dann blicken wir nochmal ganz kurz aufs internationale Geschäft, Benni, denn ich finde es ganz interessant. Real Madrid verliert, Atletico gewinnt. Die beiden sind jetzt nur noch einen Punkt auseinander. Flick 4 Punkte dahinter. La Liga ist spannend. Und die Premier League ist wirklich absurd. Nottingham Forest gewinnt 7:0 gegen Brighton, die übrigens Teamers von Nürnberg jetzt verpflichtet haben. Für, ich glaube, 25 Millionen. Und dann denkt man, das ist noch nicht genug. Arsenal gewinnt gegen City mit Marmoush und Ortega 5:1. Tabelle Liverpool, Arsenal, Nottingham, Newcastle auf 5, Bournemouth auf 7. Es ist nur noch bekloppt.
Übrigens Man City, ein Spiel mehr als Liverpool und 15 Punkte hinter Liverpool. Also ja, keine einfache Zeit für City, die ja immerhin mit einem Sieg in dieses Jahr gestartet sind. Aber ich sag mal so, das war jetzt nochmal ein richtiger Dämpfer gegen Arsenal. Und Arsenal hält sich damit natürlich wacker. Da sind auch schon ein paar Punkte zwischen ihnen und Liverpool, aber ja, als Arsenal kann man sich, glaube ich, nach einigen sehr harten Jahren auch nicht beschweren, dass es aktuell echt, ja, einfach konstant ist und auch reicht, ganz oben ein Wort mitzureden.
Ja, so ist es. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende, machen das Ding zu. Wir gucken in der Nacht von Sonntag auf Montag den Super Bowl. Wir gucken natürlich noch alles andere, was ansteht. Also stellt den Schlafrhythmus um, es wird sich lohnen. Denn die Skispringer sind ja auch da drüben.
Ganz genau. Und dann hören wir uns ganz klassisch in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Und Ski-Alpin-WM geht los.
Richtig. So,
das ist die Tagesversorgung. Dafür, dass wir garantieren mal wieder dafür, dass ihr keinen Schlaf bekommt. Bis dahin, schöne Woche.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benni und David.